Wir haben für die Sommerferien jetzt Flüge gebucht nach Bulgarien, um dort die Zeit zweieinhalb Wochen am Schwarzen Meer zu verbringen. Und vielleicht habt ihr auch schon mal einen Flug gebucht, man klickt sich da durch online und wählt die Zeit aus und das Datum und alle möglichen Sachen und dann möchte man eigentlich bezahlen. Und dann kommt so eine Frage, möchten Sie eine Reiserücktrittsversicherung abschließen? Kostet nicht so viel und dann muss man irgendwie abwägen, okay. Könnte ja sein, dass wir nicht fliegen können, weil wir krank sind und dann würden wir das Geld zurückbekommen, weil wir diese Versicherung abgeschlossen haben. Soll man oder soll man nicht? Und wenn man dann ein Mietauto bucht, dann kommen noch einmal viele solche Fragen. Braucht man eine Diebstahlversicherung, eine Versicherung gegen Glasschaden, gegen Parkschäden, Unterbodenschäden, aber Hagelschäden bleiben ausgeschlossen und man muss die ganze Zeit sich fragen, möchte ich Versicherungen abschließen oder nicht? Und wenn ihr mal Kontakt hattet mit einem Versicherungsberater, dann habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass ihr total unterversichert seid. Und dass es noch so viele Dinge gibt, die man auch noch absichern könnte. Und ich habe so den Eindruck, dass wir hier in der Schweiz in einem sehr, sehr sicheren Land leben, und auch alles sehr, sehr gut abgesichert haben. Ich glaube, gegen fast alles, was einem zustoßen kann, gibt es eine Versicherung, es gibt Lösungen. Ich habe gelesen, es gibt sogar Städte auf der Welt, wo man sich versichern kann, wenn man ohne Ticket im öffentlichen Verkehr reist, dass man dann keine Strafe bezahlen muss, sondern man zahlt einfach eine kleine Versicherung regelmäßig. Wir haben Krankenversicherungen, Unfallversicherungen. Wir sind sehr sicher. Brauchen wir Gott überhaupt noch? Oder können wir uns sowieso in jeder Situation ganz gut selber helfen? Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Wenn wir eine Krise haben, nehmen wir Beratung in Anspruch. Es gibt Spezialisten für jedes Problem. Und nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Gemeinde. Wenn wir merken, es gibt in einer Gemeinde zu wenig Spiritualität, dann kann man einen Spezialisten einladen, der kommt, der ein Seminar durchführt und der einem erklärt und hilft, dass die Gemeinde wieder gläubiger wird. Für jedes Problem gibt es eine Strategie, für alles gibt es eine Lösung. Wir sind selbstständig. Wir haben alles im Griff. Oder doch nicht. Ich möchte mit euch heute zwei Fragen teilen, die mich schon seit langer Zeit immer wieder beschäftigen und die mir in diesem Thema immer wieder helfen, auf dem Boden zu bleiben. Die erste Frage lautet, angenommen Gott könnte sterben und angenommen er wäre heute Morgen gestorben, wie lange würde es dauern, bis ich etwas davon merke? Angenommen, Gott könnte sterben und er wäre heute Morgen gestorben, wie lange würde es dauern, bis ich etwas davon merke? Und das ist natürlich nicht theologisch gemeint. Wenn Gott nicht mehr da wäre, wären wir wahrscheinlich auch sofort alle nicht mehr am Leben. Ich weiß nicht, wie das genau wäre, keine Ahnung. Es ist nicht so gemeint, sondern es geht darum, sich zu überlegen, wie abhängig bin ich überhaupt von Gott? Wie verbunden bin ich mit ihm? Würde ich es merken, wenn sein Einfluss in meinem Leben nicht mehr da ist, oder habe ich sowieso alles selber ganz gut im Griff und mache alles, was ich machen muss, sowieso alleine? Wie lange würde es dauern, bis wir merken, dass unsere Gebete nicht irgendwo ankommen? Wie lange würde es dauern, bis wir merken, dass unsere Gottesdienste nur uns selbst dienen? Dass unsere Bibelgespräche sich nur um uns selbst drehen, weil Gott gar nicht mehr da ist. Würden wir diesen Unterschied merken? Und die zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Sie lautet, was tue ich in meinem Leben, das ich ohne Gottes Hilfe nicht tun könnte? Was tue ich in meinem Leben, das ich ohne Gottes Hilfe nicht tun könnte? Gibt es da Dinge, die nur funktionieren, weil ich weiß, dass Gott mich trägt? Oder mache ich alles, was ich mache, sowieso aus meiner eigenen Kraft? Wenn ich mir diese beiden Fragen stelle, dann wird mir immer wieder bewusst, wie sehr ich alles selber in der Hand habe. Wie sehr sich alles um mich selbst dreht und wie oft ich unabhängig von Gott Dinge mache. Und ich möchte euch heute die Geschichte von drei Männern erzählen, also drei Geschichten von drei Männern, die solche Erfahrungen auch gemacht haben. Ich habe eine Autobiografie gelesen, das ist die erste Geschichte von einem Mann, er heißt Ryan Knighton, und seine Geschichte trägt den Titel Augenzeuge, die Geschichte meiner Erblindung. Und er beschreibt, wie er mit 18 Jahren erfahren hat, dass seine Netzhaut sich Stück für Stück ablöst in seinen Augen und wie er langsam blind wird. Und es war bei ihm eine Art von Netzhautablösung, für die es keine medizinische Hilfe gab. Man konnte nichts tun dagegen. Am Anfang hatte er das gar nicht gemerkt, das war ihm gar nicht bewusst. Sein Sichtfeld hat sich langsam eingeschränkt, aber er hat das nicht gemerkt am Anfang. Es wurde erst offensichtlich, als er immer mehr seltsame Unfälle gebaut hat mit seinem Auto. Er ist bei einer Kreuzung gefahren und ist abgebogen, aber ist zu spät abgebogen und im Feld gelandet, einfach weil er immer weniger auf die Seite sehen konnte. Und irgendwann hat seine Mutter ihn zum Arzt geschickt und er wurde untersucht und es wurde festgestellt, dass er dieses Problem hat mit seiner Netzhaut. Und er schreibt in seinem Buch, wie das immer weiterging und weiterging, wie er immer schlechter gesehen hat. Am Ende waren es nur noch ganz kleine Punkte, die er sehen konnte. Und er sagt, wie ihm immer mehr bewusst geworden ist in dieser Zeit, wie sehr unsere Welt eine Welt für Sehende ist. Und wie sich das auch in unserer Sprache zeigt. Er hat sich selbst dabei erwischt, wie er Dinge sagt wie, schau dich doch einmal an. Wie siehst du denn aus? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist schön, dich zu sehen. Oder es geht sichtlich bergauf. Oder er sagt, ich habe dich im Auge behalten. Ich habe mir einen Überblick verschafft. Ich habe die Augen offen gehalten. Etwas ist kein schöner Anblick oder ist außer Sichtweite. Verlier ihn nicht aus den Augen. Und auch solche ganz einfachen Dinge wie auf Wiedersehen. Man sieht sich. Sehen Sie? Nur schon die Sprache ist vom Sehen geprägt und normalerweise ist man dafür nicht sensibel. Aber er sagt, er hat plötzlich gemerkt, wie sehr sich das verändert. Er hat auch gesagt, dass er irgendwann gemerkt hat, dass er gar nicht mehr reagiert, wenn er angesprochen wird, weil er ja nicht sieht, ob er gemeint ist. Und es hat zu verschiedenen sehr peinlichen Situationen geführt, die er dann sehr lustig beschreibt in seinem Buch, wo er denkt, er wird angesprochen und er antwortet, dabei hat die Person jemand anderen angesprochen, der neben ihm steht. Und er sagt, irgendwann habe ich aufgehört zu reagieren, ich reagiere nur noch, wenn mein Name auch genannt wird. Und dann hat er etwas geschrieben, was mir das sehr deutlich vor Augen geführt hat, was es heißt, nichts zu sehen. Er sagt, ich habe mein eigenes Gesicht seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Und da ich keine Gesichter mehr sehe, auch nicht mein eigenes, habe ich wohl irgendwie meine Mimik aufgegeben. Ryan arbeitete als Dozent für Literatur. Und er hat von seinen Studenten immer mehr die Rückmeldung bekommen, dass sein Gesicht ein bisschen monotoner geworden ist, dass er gelangweilt oder sauer wirkt. Und er sagt, wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass er sich selbst schon so lange nicht mehr gesehen hat, dass er seine Mimik verliert langsam. Und er beschreibt das Nichtsehenkönnen sehr interessant. Er sagt, blinde Flecken erzeugen weder Dunkelheit noch Leere an den entsprechenden Stellen im Blickfeld. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sieht und dann ist da ein schwarzer Fleck oder eine Leere. Er sagt, diese Vorstellung ist in sich visuell. Versuchen Sie einmal, mit den Füßen auf den Boden zu schauen. Genau so müssen Sie sich Blindsein vorstellen. Man kann Blindheit nicht sehen. Man nimmt sie nicht einmal wahr als etwas, das fehlt. In seinem Buch beschreibt er, wie er immer mehr blind wurde und wie er aber gleichzeitig weiterhin den Leuten vorgespielt hat, dass er ganz normal sehen kann. Es war ihm sehr peinlich und er wusste nicht genau, wie er damit umgehen soll, dass er sein Augenlicht verliert. Und obwohl er schon fast nichts mehr sehen konnte, hat er weiterhin das Leben von jemandem gelebt, der sehen kann. Ja, er hat sogar für ein Jahr lang eine Stelle angenommen als Lehrer und hat all seinen Studenten und all seinen Vorgesetzten vorgespielt, dass er ganz normal sehen kann. Er versuchte krampfhaft, dieses Leben weiterzuleben und es führt zu ganz vielen lustigen Situationen. Er beschreibt in seinem Buch auch, wie er einmal eine Freundin hatte, die nicht hören konnte und wie schwierig das war im Alltag, wenn einer nicht sieht und der andere nicht hört. Und er hört, dass das Telefon klingelt, aber er findet es nicht. Und sie wüsste zwar, wo es ist, aber sie hört es nicht. Es ist ein sehr lesenswertes Buch. Eines Abends kam er gemeinsam mit seiner Freundin nach Hause und sie sind aus dem Bus ausgestiegen. Es war schon spät und sie waren müde. Und es war eine große, große Straße, die sehr befahren war. Und die Bushaltestelle war hier in der Mitte. Und sie hätten sehr weit gehen müssen bis zu einem Fußgängerstreifen oder auch auf die andere Seite. Und so haben sie sich entschieden, einfach über die Straße zu gehen, dort, wo kein Fußgängerstreifen ist. Und seine Freundin hat gesagt, okay, ich nehme dich einfach an der Hand. Ich schaue, wann keine Autos kommen. Und dann rennen wir über die Straße. Und er schreibt, probieren Sie das ruhig einmal aus. Auf einem leeren Parkplatz oder einem Fußballfeld, schließen Sie die Augen und rennen Sie los. Sie werden feststellen, wie schnell sich ein mulmiges Gefühl breit macht. Selbst wenn Ihnen der Verstand sagt, dass nichts passieren kann, sträubt sich der Körper dagegen. Und so hat seine Freundin abgewartet, bis eine Lücke da war im Verkehr. Und sie hat gesagt, los jetzt. Und sie sind losgerannt und er war hinterher. Und er schreibt, die vier Spuren waren in diesem Augenblick frei. Aber meine Freundin hatte im Eifer des Gefechts vergessen, den Mittelstreifen zu erwähnen, der etwas höher war als die Fahrbahn. Und als ich über die Fahrbahn rannte, machte ich auf meine Weise Bekanntschaft mit dem Mittelstreifen aus Beton. Seine Freundin hat ihm geholfen, hat den Verkehr angehalten, hat ihm aufgeholfen und auf dem Heimweg hat sie wieder einmal ihm die Frage gestellt, ob es nicht möglicherweise vielleicht an der Zeit wäre, sich einen Blindenstock zuzulegen. Und dann kommt ein sehr interessanter Absatz, wo er schreibt, 2 Jahre lang hatte ich diesen Gedanken verdrängt. Obwohl ich ständig irgendwo anstieß und mir blaue Flecken holte. Aber langsam gingen mir die Argumente aus. Sich einen weißen Blindenstock zulegen zu müssen, ist vielleicht die ernüchterndste Erfahrung, die ein Mensch machen kann, der erblindet. Die Inanspruchnahme dieses Hilfsmittels ist nichts anderes als das Eingeständnis der eigenen Niederlage. Ein Blindenstock ist ein dauerhaftes Bekenntnis zum Blindsein. Sogar endgültiger als eine Diagnose. So hat sich das für ihn angefühlt. Und darum hat er so lange diesen Blindenstock nicht nehmen wollen. Ein Eingeständnis der eigenen Niederlage. Ein Bekenntnis zum Blindsein. So zu tun, als könnte er sehen, hat seine Beziehungen bis an die Belastungsgrenze gebracht. Aber dann, als er bereit war, diesen Blindenstock zu nehmen und mit dem Stock zu gehen, findet er wieder zu sich selbst und es geht bergauf. Und es ist sehr spannend in seinem Buch zu lesen, wie das der Wendepunkt ist und wie sein Leben dann sich wieder verbessert, wie er bessere Lebensqualität hat am Ende. Seine Freundin und er haben dann auch geheiratet und er wurde schlussendlich auch Professor für Literatur. Aber was hat diese Aufwärtsbewegung ausgelöst? Das Eingeständnis der eigenen Niederlage und ein Bekenntnis zum Blindsein, in seinen eigenen Worten. Diese Erfahrung hat den Wendepunkt markiert. Zu sagen, ich kann es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Geschichte Nummer 2 kommt aus einem Buch, das den Titel trägt, Wenn Glaube Feuer fängt. Es kommt von Jim Simbala und er ist ein junger und unerfahrener Prediger, der in New York im Stadtteil Brooklyn eine Gemeinde übernimmt, die gerade am Aussterben ist. Und er beschreibt in seinem Buch, wie er da in dieser Kirche ist und wie immer weniger Leute kommen, wie sie auch immer weniger Geld dadurch bekommen, wie er einen Nebenjob anfangen muss und seine Frau auch, um trotzdem noch genug Geld zu verdienen. Und er beschreibt, wie es immer weiter weg abging mit dieser Gemeinde. Und dann sagt er, an einem dieser Sonntagabende war ich so deprimiert von dem, was ich vor mir sah, und mehr noch von dem, was ich in mir spürte, dass ich buchstäblich nicht mehr predigen konnte. Nachdem ich 5 Minuten gepredigt hatte, blieben mir die Worte regelrecht im Hals stecken. Tränen stiegen mir in die Augen. Ich konnte den Leuten nur noch sagen, es tut mir leid. Ich kann in dieser Atmosphäre nicht predigen. Irgendetwas läuft hier völlig falsch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann nicht weitermachen. Carol, könntest du etwas auf dem Klavier spielen? Und wenn der Rest von euch allen bitte hier nach vorne kommt, wenn wir nicht endlich sehen, dass Gott uns hilft, dann weiß ich auch nicht, wie es weitergehen soll. Und er schreibt, nachdem ich das gesagt hatte, brach ich ab. Es war mir peinlich, aber ich konnte nichts anderes machen. Die Leute kamen nach vorn und wir beteten einfach nur, Gott, hilf uns. Und an diesem Sonntag erlebten wir unseren geistlichen Durchbruch. An diesem Abend war ich an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Ich war von vermeintlich unüberwindbaren Hindernissen und von Dunkelheit umgeben, völlig verwirrt und nicht mehr in der Lage, meine Predigt fortzusetzen. Doch in dieser Situation machte ich eine für mich erstaunliche Erfahrung. Gott lässt sich von unserer Schwachheit anziehen. Er kann denen nicht widerstehen, die demütig sind und ehrlich zugeben, wie verzweifelt sie ihn brauchen. Unsere Schwachheit gibt ihm erst den Raum, uns seine Macht zu zeigen. Was brachte bei Jim den Wendepunkt? Genau das gleiche wie bei Ryan. Diese Erkenntnis, dass man am Ende ist und dass es so nicht weitergehen kann. Er sagt, wir hatten offen voreinander zugegeben, dass diese Gemeinde dem Untergang geweiht ist, wenn Gott nicht eingreift. Und das war der Moment, wo sich alles verändert hat. Sie haben einfach alles Gott übergeben, haben ihre Prioritäten ganz neu gesetzt. Was tust du in deinem Leben, das du ohne Gottes Hilfe nicht tun könntest? Und angenommen, Gott könnte sterben und er wäre heute Morgen gestorben, wie lange würde es dauern, bis du etwas davon merkst? Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam Markus 10, Vers 46 aufschlagen. Markus 10, ab dem Vers 46. Hier finden wir die Geschichte von einem anderen Blinden, die das alles für mich auch genau auf den Punkt bringt. Und das ist die dritte Geschichte, die wir heute gemeinsam anschauen wollen. Markus 10, ab Vers 46. Ich lese den Vers 46, wo steht: Sie kamen nach Jericho. Und als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Bartimäus ist ein blinder Bettler. Man könnte sagen, das ist eine doppelte Erniedrigung. Er ist blind und er muss betteln. Er ist ganz auf die Gunst von anderen Menschen angewiesen. Er hat sich einen strategisch günstigen Punkt ausgesucht, die Straße, die von Jericho nach Jerusalem geht, und er hofft darauf, dass alle die Pilger, die jetzt zum großen Fest nach Jerusalem gehen, großzügig ihn unterstützen werden. Er hat seinen Mantel auf seinen Knien ausgebreitet und er sitzt dort am Straßenrand und bettelt. Und dann ändert sich etwas. Ab Vers 47 lesen wir, er hörte, dass Jesus von Nazareth vorbeikommt. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mir. Und von allen Seiten fuhr man ihn an, er soll still sein. Aber er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und ich muss immer an das Bild denken aus einer Kinderbibel, wo man diesen Bartimäus sieht, wie er mit einem ganz roten Kopf aus vollem Leib schreit: Jesus, hilf mir. Spannend ist, dass hier sehr korrekte Sprache verwendet wird. Bartimäus hört. Und alle diese Dinge, die wir gelesen haben in Vers 47 und 48, kann man hören. Er hört, dass Jesus vorbeikommt. Und die Leute sagen, er soll still sein. Er ruft. Es ist sehr akustisch geschrieben hier. Bartimäus ist genau in der Lage, in die wir vorher beschrieben haben. Er ist am Ende. Er ist blind. Er bettelt am Straßenrand. Er kann selbst nichts tun, um seine Situation zu verbessern. Und das, was er da schreit, das ist seine einzige Hoffnung. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Das ist kein schönes, sauber gegliedertes Gebet mit vielen Ausschmückungen. Bartimäus hat nicht in einem Gebetsseminar gelernt, dass man zuerst Gott lobt und dankt, dass man um Sündenvergebung bittet und Fürbitte tut für andere. Bartimäus schreit einfach seine Not heraus. Alles, was er weiß, ist, dass er hier den Sohn Davids vor sich hat. Und er weiß, dass über den Sohn Davids, den Messias, geschrieben wird, dass er kommt und dass Blinde sehen werden und dass Lahme gehen werden. Und darum schreit er: Erbarme dich meiner. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Aber die Leute, die da unterwegs sind mit Jesus, die ärgern sich über diesen Lärm. Man sagt ihm, er soll still sein. Und das sagt nicht nur eine Person, das sagen viele. Er nervt sowieso schon, wenn er da sitzt und bettelt. Und jetzt macht er auch noch Krach. Das kann doch nicht wahr sein. Und Thomas Domani schreibt in seinem Buch Dennoch Glauben, wo er das ganze Markus-Evangelium kommentiert zu dieser Situation: Sein Anblick ist schon ärgerlich genug. Behinderte sind gut beraten, wenn sie sich den Konventionen anpassen, um nicht noch mehr neben den Schuhen zu stehen. Er stört die Leute sowieso schon. Und jetzt ist er auch noch laut. Aber Jesus, ihn stört er nicht. Wir lesen in Vers 49: Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Bartimäus lässt sich von niemandem aufhalten. Er schreit, und dann, als sie sagen, komm zu Jesus, da wirft er den Mantel weg, die Münzen fliegen wahrscheinlich durch die Luft, und er springt auf und er kommt zu Jesus. Und Jesus fragt ihn, Vers 51, was möchtest du von mir? Und Bartimäus antwortet: Mein lieber Herr, ich möchte sehen können. Das ist so banal, aber es ist auch etwas ganz Wichtiges hier drin. Bartimäus kennt sein Problem und er weiß, dass Jesus die Lösung hat. Und als Jesus ihn fragt, was möchtest du, was ich dir tun soll, er sagt er: Herr, ich möchte sehen können. Wenn wir nur ein paar Verse zurückblättern, dann lesen wir, dass Jesus genau die gleiche Frage auch seinen Jüngern gestellt hat. Markus 10, ab Vers 35, da lesen wir: Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Genau die gleiche Frage wie bei Bartimäus. Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Aber was sagen die beiden Jünger, Jakobus und Johannes? Sie sagen: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Was für ein Kontrast zu Bartimäus. Der weiß, was sein Problem ist, und er sagt: Herr, hilf mir doch, dass ich sehen kann. Diese beiden Jünger wussten nicht, was sie wirklich brauchen von Jesus. Hätte Bartimäus so gedacht wie die Jünger, dann hätte er vielleicht gesagt: Herr, bitte gib mir ganz viel Geld in meinen Mantel, damit es mir möglichst gut geht. Aber Bartimäus weiß, dass das Geld nicht sein Problem ist. Er weiß, sein echtes Problem ist das Blindsein, Und darum sagt er, bitte hilf mir, dass ich sehen kann. Und Jesus antwortet in Vers 52, geh nur, dein Glaube hat dir geholfen. Und im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Und er schloss sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Bartimäus und sein Glaube, sein Schreien zu Jesus stehen im Mittelpunkt von dieser Geschichte. Und es ist ein Glaube, bei dem es um alles oder nichts geht. Es ist ein echter Glaube, eine echte Abhängigkeit. Es ist der Glaube von jemandem, der weiß, ich brauche Jesus. Und Bartimäus kann ein Vorbild für uns alle sein. Er zeigt uns, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Zu wissen, dass man alleine nicht weiterkommt. Dass man Hindernisse überwindet und um Hilfe schreit. Und dass man gerettet und erlöst wird und Jesus dann auf seinem Weg nachfolgt. Ellen White schreibt über diese Situation bei Bartimäus, alle, die ihre Not und ihr Bedürfnis nach Christus so erleben wie der blinde Bartimäus und so ernsthaft und bestimmt sind, wie er es war, werden so wie er die Segnungen erhalten, die sie erflehen. Wenn wir so ernsthaft und bestimmt sind wie Bartimäus, dann werden wir auch erleben, dass Jesus uns hilft und auch zu uns sagt, geh nur, dein Glaube hat dir geholfen. Wir alle sind Menschen, die langsam blind werden, die gar nicht merken, wie unser Blickfeld sich immer mehr einschränkt. Wir sitzen hier und haben alles gut im Griff und gut organisiert. Wir sind wie Ryan, der ohne seinen Blindenstock durchs Leben stolpert und so tut, als könnte er sehen. Was tust du in deinem Leben, das du ohne Gottes Hilfe nicht tun könntest? Und angenommen, Gott wäre gestorben heute Morgen, wie lange würde es dauern, bis du etwas davon merkst? Amen.